SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Stefan Busch. Guten Abend. In Paris sitzen gerade die Regierungschefs einiger wichtiger europäischer Länder zusammen, nämlich klar von Frankreich, aber auch von Deutschland, Italien, Spanien, Großbritannien, Dänemark, den Niederlanden und Polen. Mit dabei sind auch NATO-Generalsekretär Rutte, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und EU-Ratspräsident Costa. Wenn sich solch eine illustre Runde trifft, muss es um was Wichtiges gehen, und das ist auch so. Denn die USA werfen Europa ja vor, zu wenig in die Verteidigung zu investieren, und sie wollen Europa in die Pflicht nehmen, sich stärker zu engagieren, zuvorderst im Ukraine-Krieg. Ein möglicher Waffenstillstand müsse von den Europäern abgesichert werden, so die Vorstellung in Washington. Stefan Meister von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik findet es nachvollziehbar, dass die USA mehr von Europa einfordern wollen. Im SWR sagte er heute Mittag:
Also es hat ja leider der große Angriffskrieg durch Russland, durch Putin nicht ausgereicht, um die Europäer so aufzuwecken, dass sie tatsächlich in ihre eigene Sicherheit und in die europäische Sicherheit investieren. Ich denke, es braucht tatsächlich Trump und diesen Druck aus den USA, um wirklich eine neue Sicherheitspolitik in Europa zu entwickeln. Und ich glaube, es gibt jetzt letztlich keine Alternative mehr, weil es eben auch die Androhung gibt, sich zumindest in Teilen aus Europa zurückzuziehen.
Tatsächlich haben Großbritannien und Schweden schon erklärt, dass sie sich durchaus vorstellen könnten, sich an Friedenstruppen in der Ukraine zu beteiligen. Die Bundesregierung hält sich da bis jetzt zurück und sagt, dass es ja erstmal überhaupt eine Waffenruhe geben muss. Erste Gespräche stehen an in der saudischen Hauptstadt Riad zwischen den Außenministern der USA und Russlands. Europäer und auch die Ukraine sollen nicht dabei sein. Deren Präsident Zelensky ist darüber mindestens irritiert und sagt klipp und klar, Gespräche ohne ukrainische Beteiligung bringen nichts. Das sieht jetzt wohl auch US-Außenminister Rubio so. Am Mittag hat er gesagt, dass die Gespräche in Riad noch keine echten Verhandlungen seien. An solchen müssten sowohl die Ukraine als auch die EU teilnehmen. Zelensky setzt heute aber mehr Hoffnung in das Treffen in Paris. Von dort berichtet Caroline Düller.
Allerdings ist es ein informelles Treffen. Laut dem Élysée-Palast sollen die Diskussionen später in anderen Formaten fortgesetzt werden. Nach den Ankündigungen der USA und Russlands in der vergangenen Woche geht es vor allem darum, die europäische Schockstarre zu lösen. Auch das Thema Verteidigungsausgaben dürfte in Paris auf der Agenda stehen. Konkrete Beschlüsse werden aber nicht erwartet.
Die Finanzminister der EU beraten gerade in Brüssel darüber, wie höhere Verteidigungsausgaben zu stemmen wären. Neue gemeinsame Schulden will die Bundesregierung aber nicht mittragen. Man muss natürlich kein Prophet sein, um sagen zu können, dass dieser ganze Themenkomplex auch bei der Bundestagswahl am kommenden Sonntag eine große Rolle spielen wird. Aber nicht die einzige. Wichtig ist auch zum Beispiel, wie sich die Parteien in der Migrationspolitik aufstellen. CDU-Chef Merz hat ja schon angekündigt, mehr abschieben zu wollen, auch zum Beispiel nach Afghanistan. Das Thema kam spätestens dann wieder auf, als ein Afghaner in München in einen Demonstrationszug der Gewerkschaft Verdi gerast ist. Auch die Bundesregierung will Menschen nach Afghanistan abschieben, hat aber keinen direkten Draht in das Land. Sonst müsste man die Taliban-Regierung anerkennen, und das will in Berlin niemand. Dietrich Karl Meurer mit weiteren Einzelheiten.
Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes betont, dass Deutschland, wie alle EU-Staaten, keine Botschaft in der afghanischen Hauptstadt Kabul betreibt. Der Kontakt zur Taliban-Regierung laufe über ein Verbindungsbüro in der katarischen Hauptstadt Doha. Auch arbeite die Bundesregierung mit Partnerländern in der Region zusammen. Letztes Jahr im August hatte Deutschland 28 verurteilte Straftäter nach Afghanistan abgeschoben. Das war der bislang einzige Abschiebeflug in das Land nach der Machtübernahme der Taliban 2021. Nach dem Anschlag von München werden nun weitere Abschiebungen gefordert. CDU-Chef Friedrich Merz rief die Bundesregierung dazu auf, direkt mit den Taliban zu verhandeln.
Zwei wahlentscheidende Themenfelder dürften das schon sein, die Migrations- und die Verteidigungspolitik. Oder sind vielleicht noch ganz andere Themenfelder entscheidend oder zumindest wichtig? Zum Beispiel einfach die Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Das ist ja für nachkommende Generationen von Belang, die jetzt noch gar nicht wählen dürfen. Einige durften aber doch schon und haben ihre Stimme sogar schon abgegeben in der sogenannten U18-Wahl. Die hat zwar keinen tatsächlichen Einfluss auf die Zusammensetzung des nächsten Bundestags, sie kann den Parteien aber vielleicht einfach einen Fingerzeig geben, wo sie denn so stehen bei den Jungen. Und siehe da, die Jungen ticken wohl doch ziemlich anders als die echten Wähler. Sie favorisieren nämlich zu fast 21% die Linke. Und Jim Bobnikschas fasst noch ein paar andere Überraschungen zusammen.
Auf Platz 2 kommt die SPD mit fast 18%, erst dann die Union und die AfD, beide bei etwas mehr als 15%. Damit liegt die AfD bei den unter 18-Jährigen deutlich vor den Grünen, die kommen nur auf rund 12,5% der Stimmen. Auffällig ist die Tierschutzpartei, die landet bei fast 4% und liegt damit noch vor der FDP. Von den Organisatoren der U18-Wahl, dem Bundesjugendring unter anderem, heißt es, das Wahlergebnis ist schon ein Signal an die Politik und die anderen Generationen. Und zwar, dass junge Menschen eben vielfältige politische Interessen haben und mehrheitlich Parteien wählen, heißt es, die für ein demokratisches Miteinander stehen. Repräsentativ ist diese U18-Wahl allerdings nicht. Diesmal wurden etwas mehr als 160.000 gültige Stimmen abgegeben. Das liegt auch weit unter dem Rekord von 2021. Da waren vor der Bundestagswahl mehr als 260.000 Kinder und Jugendliche zur U18-Wahl gegangen.
Der Papst muss jetzt doch länger im Krankenhaus bleiben als eigentlich geplant. Nach Angaben des Vatikans ist das Krankheitsbild des katholischen Kirchenoberhaupts, Zitat, komplex. Eigentlich sollte der Pontifex übermorgen eine Generalaudienz abhalten, die wird nun verschoben. Aus Rom berichtet Lisa Weiß.
Der 88-Jährige leide an einer polymikrobiellen Atemwegserkrankung. Die Therapie sei dementsprechend noch einmal angepasst worden. Schon am Samstag war seine Therapie verändert worden. Der Papst hat also eine Atemwegserkrankung, die durch mehrere verschiedene Keime verursacht wird. In solchen Fällen werden oft Antibiotika direkt in eine Vene gegeben. Dafür muss man im Krankenhaus bleiben. Papst Franziskus ist seit Freitag wegen einer Bronchitis im renommierten Gemelli-Krankenhaus in Rom. Er soll absolute Ruhe halten. Schon seit Wochen leidet er unter Husten und Atemproblemen. Einige Reden oder Predigten konnte er nicht selbst vortragen. Papst Franziskus hat in den Wintermonaten immer wieder mit Atemwegserkrankungen zu kämpfen. Als junger Mann ist ihm ein Stück eines Lungenflügels entfernt worden.
Fokus Südwest.
Sie entwickelt sich allmählich zur unendlichen Geschichte. Für viele ist sie aber auf jeden Fall ein teures Ärgernis, die Grundsteuer. Viele Menschen sollen auf einmal ein Vielfaches dessen bezahlen, was bisher jährlich fällig war. Logisch, dass sich da Widerstand regt. Tatsächlich muss niemand den neuen Steuersatz einfach nur akzeptieren und zahlen, sondern man kann erstmal Einspruch gegen den Bescheid einlegen, vorausgesetzt man hat überhaupt schon einen. Beispiel Mainz. Dort sind es dann doch ganz schön viele, die ihren Grundsteuerbescheid anzweifeln. Sabine Steinbrecher berichtet.
Wir werden überrollt, sagt Finanzdezernent Günther Beck. Seitdem die Grundsteuerbescheide in Mainz verschickt wurden, seien etwa 1500 E-Mails eingegangen und 800 Widersprüche. Teilweise müssten die Eigentümer 3- bis 4-mal so viel bezahlen wie früher. Deswegen würden viele nachfragen, wie das berechnet worden ist, sagt Beck. Darüber hinaus stimmen in rund 8000 Fällen die Daten nicht. Das heißt, die Adresse sei zum Beispiel falsch, deswegen seien die Bescheide an die Stadt zurückgeschickt worden. Der Mainzer Finanzdezernent weist darauf hin, dass Widersprüche in der Regel zunächst beim Finanzamt einzulegen sind. Die Stadt habe die Messbeträge nicht festgelegt, sie habe die Daten übernehmen müssen.
In Stutensee im Kreis Karlsruhe ist am Morgen ein Haus nach einer Explosion eingestürzt. Stundenlang versuchten Rettungskräfte, einen 73-jährigen Mann aus den Trümmern zu ziehen. Über ein Loch zwischen den Mauerresten konnten sie Kontakt zu ihm halten. Am Mittag herrschte dann zunächst große Erleichterung, als der Mann tatsächlich lebend, aber schwer verletzt rausgezogen werden konnte. Nur kurze Zeit später ist der Mann aber verstorben. Was die Explosion ausgelöst hat, ist bis jetzt völlig unklar.
Die gute Nachricht
kommt heute aus Ulm. Denn rund 80 Jahre nach Kriegsende hat das Ulmer Münster offiziell keine Kriegsschäden mehr. Noch vor Ostern soll der letzte Makel beseitigt sein, dann gibt's nämlich ein neues Fenster. Es hat die zierlichen Maße von 14 auf 2,5 Meter und kostet schlappe 400.000 Euro. Der Glaskünstler Thomas Kuzio aus Sommerdorf in Mecklenburg gestaltet es. Hergestellt wird das Glas in einer Glasmalerei in Paderborn. Mundgeblasen, wohlbemerkt. Das neue Fenster hat den Titel Gnade und ist hoffentlich eine ebensolche für die größte protestantische Kirche in Deutschland, das Ulmer Münster.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.